Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und ich muss zum Start heute noch ganz kurz Abbitte leisten. Lieber Pit Gottschalk, du hattest gestern natürlich im Podcast total recht. Das Wunder von Mailand, das gelang den Bayern in der Saison 88-89, natürlich am 7. Dezember und nicht irgendwann im März, wie ich behauptet habe. Asche auf mein Haupt, ich werde dir nie wieder widersprechen, Chef. Das sei hiermit versichert. Aber um von meinem Versagen ganz schnell abzulenken, muss ich ja auf jemanden einschlagen, der noch mehr im Staub liegt als ich. Und da bietet sich natürlich heute der BVB an. Der BVB, der kam nämlich gestern in Barcelona mächtig unter die Räder mit 0-4 und muss jetzt am Samstag nach München zum Klassiker der Angekratzten. So schreibt es der SID heute und wir sprechen natürlich drüber mit Lars Pollmann, BVB-Reporter bei Absolut Fußball, dem Fußballportal von Home of Sports. Hallo Lars.
Grüß dich.
Lars, du bist nach dem BVB-Sieg gegen Freiburg noch relativ optimistisch gewesen. Hast geschrieben, ja, 2 Siege in Folge. Da ist was drin in Barcelona. Das sollte sich dann leider nur 20 Minuten bewahrheiten aus deiner Sicht. Hat dich das überrascht?
Auf der einen Seite ein bisschen schon, weil ich schon das Gefühl hatte und das haben auch die Verantwortlichen um etwa Lars Ricken und auch Niko Kovac so ein bisschen aus meiner Sicht ausgestrahlt, dass tatsächlich das Selbstvertrauen aus den beiden Spielen gegen Mainz und Freiburg so ein bisschen was bewirkt hat. Dann kam der Schlotterbeck-Schock. Ich glaube schon, dass das für die Mentalität, auch wenn das natürlich das gefürchtete Wort beim BVB ist, aber in dem Fall benutze ich es mal, dass das schon so ein Schlag in die Magengrube ist, wenn dein konstantester Spieler der Saison plötzlich ausfällt und ja nicht nur einfach so ausfällt, sondern gleich für ein halbes Jahr raus ist, also auch die nächste Saison schon angeschlagen ist sozusagen. Auf der anderen Seite kann es einen aber auch, glaube ich, gar nicht so sehr überraschen, wenn man bei diesem FC Barcelona ein bisschen unter die Räder kommt. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Also Barca hat gegen Atletico dieses Jahr 2x4 Tore schon geschossen. Die haben in 2 Spielen gegen Real Madrid diese Saison 9 Tore geschossen. Die haben den FC Bayern in der Ligaphase mit 4-1 aus dem Stadion geschossen. Also das kann halt auch mal passieren, wenn man auf diese Offensive trifft mit dem besten 17-Jährigen, den ich persönlich je gesehen habe wahrscheinlich, mit Lewandowski, der gegen den BVB ja am liebsten trifft und Rafinha ist diese Saison der beste Spieler der Champions League. Das kann dann halt mal passieren, vor allem wenn man keinen guten Tag hat und den hatte der BVB am Mittwochabend leider nicht.
Jetzt muss man aber auch sagen, es ist irgendwo schon auch wieder ein Spiegelbild des BVB dieser Saison, aber auch der letzten Jahre, dass immer, wenn man denkt, okay, jetzt haben sie es verstanden, kommt irgendwie so ein richtiger Schlag ins Kontor, kommt so eine richtige Demütigung. Diese konstante Inkonstanz der letzten Jahre kann dich eigentlich auch dann nicht mehr groß überraschen, beziehungsweise hast du da irgendeinen Ansatz für?
Ich glaube, wenn ich den hätte, dann wäre ich kein Journalist, sondern ich würde für den BVB arbeiten, weil da suchen die natürlich selber nach. Ich stelle die Frage selber ständig. Ich habe vor dem Spiel habe ich mit Jan Platte von DAZN gesprochen, habe ihn gefragt. Ich habe vor ein paar Wochen einen Sportpsychologen gefragt. Keiner hat so eine richtige Antwort. Was da zurückkommt, ist, das muss der BVB und das müssen die 25 Spieler irgendwie beantworten. Wenn die das könnten, dann würden sie es auch abstellen. Das Einzige, was, glaube ich, den BVB jetzt gerade nach dem Spiel in Barcelona wirklich wurmt, wie gesagt, das kann mal passieren. Das ist ihnen aber in der Champions League eigentlich nicht passiert gegen die guten Gegner bisher in den letzten Jahren. Also klar, die hatten letztes Jahr gegen PSG im Halbfinale auch viel Glück mit mehreren Lattentreffern und so. Aber ob das jetzt PSG war oder Man City mehrfach gegen die ganz großen Gegner in der Champions League, haben sie sich normalerweise gut aus der Affäre gezogen. Und das kann man bis auf diese 20 Minuten, die du schon angesprochen hattest, jetzt für das Hinspiel in Barcelona definitiv nicht sagen.
Definitiv nicht. Da kommt schon der Krankenwagen, um vielleicht irgendwas dann zu heilen beim BVB. Musste zumindest sein. Aber wenn man jetzt sagt, bei den Bayern nach dem 1-2 gegen Inter, da braucht es ein Wunder in Mailand. Wie würde man denn das nennen, was der BVB jetzt zu Hause gegen den FC Barcelona im Rückspiel bräuchte, um überhaupt ja noch Chance zu haben, zum 5. Mal ins Halbfinale der Champions League zu kommen?
Also mir fehlt das Vokabular dafür. Also Ich selbst bei einem 2-0 hätte ich es kaum für möglich gehalten, aber ich glaube, wir brauchen uns alle nicht irgendwelchen Illusionen hingeben. Es geht darum, dass man sich ordentlich verabschiedet, vermutlich ja für mehr als ein Jahr aus der Champions League, außer in der Bundesliga passiert noch ein Wunder, da kann man das Wort, glaube ich, dann doch benutzen. Es ist ein Heimspiel gegen, aus meiner Sicht, die beste Mannschaft der Welt aktuell, da will man sich ordentlich aus der Affäre ziehen. Vielleicht gewinnt man das Rückspiel, weil Barca auch nicht mehr 100% gibt. es ist ein versöhnlicher Abschluss, aber um mehr geht es für den BVB. Also ich wüsste nicht, ich habe keine Vorstellung, wie das auch nur im Ansatz nochmal spannend werden sollte. Da müsst du wahrscheinlich in den ersten 10 Minuten direkt mal 2-0 führen.
Also muss man oder kann man wirklich sagen, das, was Jochen Breyer vor 11 Jahren im April 2014 gesagt hatte, nach diesem 0-3 gegen Real Madrid, übrigens auch im Viertelfinal-Hinspiel, das Ding ist durch?
Vielleicht müssen sie sich davon inspirieren lassen, weil damals hatte, wie wir alle ja noch wissen, Jürgen Klopp in diesem Interview auch mit Oliver Kahn, der war da richtig angefixt und im Rückspiel wurde es dann doch nochmal spannend und ich glaube, wenn Henrik Mkhitaryan einmal nicht den Pfosten trifft, dann reden wir vielleicht über ein Fußballwunder des BVB. Das kann ich mir allerdings jetzt für das Rückspiel gegen Barca nicht vorstellen. Also das Ding ist tatsächlich durch, glaube ich, ja.
2-0 hatte der BVB damals dann noch gewonnen. Fast zumindest das Ganze noch gedreht. Henrik Mkhitaryan spielt immer noch. Hat dich das überrascht, dass der mit ja mittlerweile 36 Jahren bei Inter da immer noch eine wirklich ja tragende Rolle spielt?
Ich bin Inter-Fan. Ich gucke jedes Spiel von denen. Deswegen wundert mich das nicht, nein.
Ja, guck mal, dann ist das, dann würdest du ja möglicherweise mit einem Bein dann doch als Anhänger zumindest im Halbfinale stehen, wenn schon nicht als Reporter.
Und ich muss mir nicht mit geteilten Loyalitäten sozusagen selbst kommen. Also das Halbfinale Dortmund gegen Inter hätte mich schon ein bisschen in die Bredouille gebracht. Von daher, wenn man es positiv sehen will, kann man das so sehen. Aber klar, mein Herz und auch meine berufliche Tätigkeit ist schon näher am BVB, deswegen hätte ich mir schon gewünscht, dass es im Rückspiel noch um ein bisschen was geht. Ja.
Die Petrouille habe ich tatsächlich bei Bayern gegen Inter, weil Inter auch lange Jahre mein internationaler Lieblingsverein war. Die Beziehung ist nicht erkaltet, will ich nicht sagen, aber ich habe weniger Zeit, mir auch die Serie A so in Gänze anzugucken. Aber da war ich vor ein paar Jahren auch schon in einen herben Gewissenskonflikt dann abgerutscht. Im Moment sind mir dann doch die Bayern etwas näher, aber mal gucken, das bin ja auch Erfolgsfan, da werde ich vielleicht dann nach dem Viertelfinal-Rückspiel dann noch ein bisschen umswitchen, aber Bayern natürlich auch ein gutes Stichwort. Wir schauen gleich mal, was diese Niederlage von Dortmund jetzt mit Blick auf das Duell mit den Bayern am Wochenende dann bedeutet. Und was es dann auch bedeutet für die letzten verbliebenen Saisonziele möglicherweise des BVB und natürlich auch für die Arbeit, die dann für die neue Saison zu verrichten ist. Das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an.
Das Thema des Tages.
Ja, die Aufklärung, woran es gelegen hat. Du hast schon ein paar Dinge angesprochen. Wunder-Teenager. Lamine Yamal, so heißt es. Jetzt komme ich schon ins... Bin ich ungefähr genauso schwindelig wie Benze Baini gestern.
Ja, das war, also einerseits war es auch zu erwarten, weil wie gesagt, Yamal, ich habe noch nie einen 17-Jährigen gesehen, der so gut Fußball spielen kann, der diese Selbstverständlichkeit auf den Platz bringt. Also wie gesagt, ich hatte mit dem Jan Platte von DAZN vorher gesprochen, wir haben so ein bisschen geschwärmt. Aus unserer Sicht ist Yamal mit 17 definitiv besser, als Lionel Messi damals war. Gut, der ist auch erst mit 19 wirklich Stammspieler bei Barca geworden, deswegen hinkt der Vergleich so ein bisschen. Es war auch eine andere Zeit bei Barca, aber dass der Benze Baini den alleine nicht in den Griff bekommt, das lag auf der Hand. Deswegen hat mich dann auch gewundert, warum Kovac das System umstellt und mit zwei Außenstürmern, er hat ja selber von einem 4-3-3 sogar gesprochen, nicht 4-2-3-1 oder so, also die Ausrichtung war klar, relativ mutig, offensiv, spielstarkes Mittelfeld und so. Und dann hat sich Kovac ja nach dem Spiel in der Analyse auch bei DAZN zu Recht sozusagen beschwert, dass die Außenstürmer nicht wirklich mit nach hinten gearbeitet haben. Also sowohl Adeyemi auf links, der dann nach dieser komischen gelben Karte für angebliches Haarezupfen oder so auch irgendwie nicht mehr mental dabei war, glaube ich. Mhm. Und Gittens auf rechts hat Riasson genauso wenig geholfen. Jetzt würde ich sagen, Kovac, da hast du dich halt vercoacht, weil hättest du... da mal bei der Dreier- oder wärst du bei der Dreierkette geblieben, hätte Svensson links gegen Yamal helfen können, Riasson rechts dem Waldemar Anton wahrscheinlich helfen können. Keine Ahnung, ob das was gebracht hätte. Ich glaube, wenn Barca so spielt wie gestern Abend, gewinnen die das Spiel gegen den BVB wahrscheinlich in, weiß ich nicht, 93 von 100 Fällen, so oder so. Aber vielleicht hätte es ein bisschen Benze Baini geholfen und ein bisschen weniger ihm die Beine verknotet, habe ich, glaube ich, in meiner Einzelkritik geschrieben.
Und hier kommt kurz Werbung.
Es gibt diese kleinen schönen Momente. Du liest etwas Inspirierendes, zum Beispiel Fever Pitch. Der Tag beginnt und du brauchst was, das dich richtig in Schwung bringt. Früher war das ein Kaffee. Heute ist bei mir Giraffe Grapefruit. Ein Erfrischungsdrink, den du dir selbst mixt. Fruchtig, klar, nicht zu süß, einfach ehrlich gut. Und ja, der Name ist speziell, aber der Geschmack spricht für sich. 50 Portionen für 39,99. Und wenn du mehr willst, gibt's Rabatt. Probier's aus. Vielleicht wird's auch dein neuer Morgenmoment. Und wie man an den Rabatt kommt, erkläre ich dir in den Shownotes und natürlich direkt bei Feverpitch.
Ende der Werbung.
Ja, Vercoach, da sprichst du was an. Das ist natürlich auch schon was, was mich auch überrascht hat, nachdem das gegen Mainz und Freiburg ja mit der Dreier- bzw. Fünferkette gut geklappt hat. Klar, er musste wahrscheinlich nach dem Schlotterbeck-Ausfall dann irgendwas machen, aber dass du gerade diese Viererkette, die ja vorher auch dann mit Schlotterbeck nicht funktioniert hatte, ausgerechnet gegen dieses Spielstarke und gegen dieses brutale Barcelona dann dieses System einsetzt, auch ein bisschen Harakiri.
Emre Can sagte, glaube ich, es hätte zu 100% nicht daran gelegen. Ich weiß nicht, ob er da seinem Trainer ein bisschen zur Seite springen wollte. Oder ich meine, am Ende des Tages, die werden dafür sehr gut bezahlt und ich nicht. Also vielleicht machte das auch Sinn, gestern mit Viererkette zu spielen. Wenn der Plan aufgegangen wäre, mit dem spielstarken Mittelfeld ein bisschen die Dominanz von Barca zu brechen. Aber ich bin halt am Ende, gucke ich mir das Resultat an und gucke mir die zweite Halbzeit an, wo der BVB mehr oder weniger in die Konter reinläuft. Ein Gegentor nach einem Einwurf, einfacher Steilpass und plötzlich läuft da diese Barca-Lawine auf eine entblößte Dortmunder Defensive zu. Ich weiß nicht, ob das mit einer Dreierkette nicht besser gelaufen wäre, aber gut, am Ende des Tages, wie gesagt, gegen dieses Barca ist für diesen BVB wahrscheinlich so oder so kein Kraut gewachsen, aber ich glaube, die Chance wäre wahrscheinlich etwas höher gewesen, wenn sie bei diesem, ich habe es Wohlfühlsystem genannt für die Abwehr, wenn sie dabei geblieben wären.
Ja, es war ja vor allen Dingen auch etwas, was dann immer von vielen Experten dann auch rausgekehrt wurde als Grund dafür, dass es jetzt eben besser läuft, dass man sich irgendwo stabilisiert hat, dass man sich da wohler fühlt als BVB-Hintermannschaft.
Ja, also man kann natürlich auch sagen, unter Kovac hatten sie sich auch in der Viererkette ein Stück weit stabilisiert. Ich hatte auch das Gefühl, im Prinzip haben sie ja umgestellt in der zweiten Halbzeit gegen Leipzig schon, wo sie dann kein Gegentor mehr kassieren, eigentlich wahrscheinlich noch den Ausgleich sogar schaffen müssen, aber halt die Chancen nicht nutzen. Und dann in den beiden Spielen nach der Länderspielpause gegen Mainz und Freiburg, das waren die stabilsten Auftritte der Rückrunde, haben zwei sehr laufstarke Mannschaften und intensiv spielende Mannschaften auch mit den eigenen Mitteln geschlagen, also hatten in beiden Spielen diese magische Marke von 120 Kilometern Laufdistanz zum Beispiel überwunden. Das ist auch ein Faktor aus meiner Sicht. Und dass du das dann umstellst gegen Barca, wie gesagt, der Plan ist einfach nicht aufgegangen, egal ob er der richtige oder der falsche war. Aber was mich dann in der Rückschau ein bisschen, weil ich will jetzt nicht sagen stört, ich will ja auch keine Kollegenschelte oder so betreiben, aber der Hinweis auf Nico Schlotterbeck, der ist aus meiner Sicht fehlgeleitet, weil der war ja in Freiburg auch schon gesperrt. Also
das stimmt. Das stimmt, wobei dann Freiburg natürlich auch wieder eine andere Qualität noch ist als Barca, wo man dann vielleicht sagen kann, okay, da kann dann auch jemand wie Schlotterbeck, auch wenn er gut drauf ist, dann trotzdem ersetzt werden.
Ja, das mag natürlich auch sein, aber ich meine, der taktische Ansatz, Schlotterbeck, der ist halt jetzt raus, da musst du mit klarkommen und zumindest gegen Barca ist das nicht gelungen, aber wie ich ja auch eingangs schon gesagt habe, ich würde das immer wieder auch einordnen wollen, weil, wie gesagt, das ist halt die beste Mannschaft der Welt in meinen Augen. Und es haben schon deutlich bessere Mannschaften als der BVB dieses Jahr oder diese Saison gegen Barca sehr schlecht ausgesehen. Da ist man nicht in der schlechtesten Gesellschaft.
Und man muss ja auch sagen, wenn wir nochmal auf diese Systemfrage kommen, letztlich ist es auch egal, welches System du spielst, wenn du das falsch machst, was Emre Can dann auch kritisiert hat, nämlich wenn man zu soft in die Zweikämpfe reingeht, das ist auch wurscht, in welcher Ausrichtung du dann spielst.
Das ist ja, glaube ich, das, was viele Fans manchmal so ein bisschen übersehen, was ja aber die Leute aus dem Profifußball, also wenn du mit Trainern, Managern und vor allem Spielern sprichst, die sagen dir selber immer, System ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil erstens musst du dich im Spiel sowieso anpassen und zweitens musst du halt trotzdem deine Aufgaben erledigen. Und wie du schon sagtest und wie auch Emre Can, der in meinen Augen übrigens der mit Abstand beste Feldspieler beim BVB war, gestern Abend, wie er das schon sagte, wenn du die Basics sozusagen nicht abrufst, also wenn du Barca nicht zumindest in den Zweikämpfen was entgegenstellen kannst, wenn du die Laufwege nicht machst, wie wir gerade eben schon gesagt haben, beide Außenstürmer defensiv quasi inexistent, dann wird es besonders schwer. Das liegt auf der Hand. Deswegen will ich auch nicht zu sehr auf Systemfrage und hat sich jetzt Niko Kovac komplett vercoacht oder so. In meinen Augen hat er ein paar Fehler gemacht, aber Fußball ist auch für Trainer ein Fehlersport. Ja. Am Ende, wie du schon sagst und wie auch Emre Can sagt, wenn du zu soft bist, die Basics nicht abrufst, dann kannst du gegen dieses FC Barcelona nicht bestehen.
Emre Can hat aber die Frage aufgemacht, die du vorhin schon kurz angerissen hast, diese verbotene M-Frage, die Mentalitätsfrage. Der hat nämlich gesagt, das ist alles wirklich keine Systemfrage, sondern eine Frage, ob jeder bereit ist, 100% zu geben und auch mal über die Schmerzgrenze zu gehen. Das ist ja genau das, was eigentlich in Dortmund seit diesem Interview damals, ich glaube, war es Marco Reus, nicht mehr angesprochen werden soll und was ja eigentlich auch abgestellt worden sein soll, diese Mentalität. Probleme, aber scheinen ja doch immer noch auch intern ein Problem zu sein.
Damit tue ich mich persönlich immer ein bisschen schwer, weil ich sage immer, über die M-Frage hat der BVB die Q-Frage vergessen, nämlich nach der Qualität, die in meinen Augen ein bisschen frappierender eigentlich sogar ist, wenn man sich anguckt, was da gestern für zwei Mannschaften auf dem Platz standen. Bei den Finanzproblemen vom FC Barcelona, dann sollte die Distanz, glaube ich, nicht so groß sein, ist sie aber. Aber klar, ich habe den BVB sehr gelobt, du hast es ja schon angesprochen, dass ich relativ optimistisch ins Spiel gegangen bin, weil sie eben mit Freiburg und Mainz zwei sehr intensive Mannschaften gewissermaßen mit den eigenen Mitteln geschlagen haben und dabei auch die gute Mentalität gezeigt haben und die Laufbereitschaft sehr hoch war und die Bereitschaft, in die Zweikämpfe richtig reinzuknallen. Und dann muss man auch damit leben, wenn das dann nach so einem Spiel kritisiert wird. Und da finde ich es auch gut, dass der Emre Can inzwischen in so einer Lage ist, das anzusprechen, ohne dass ihm das oder dass ihm Strick draus gedreht wird, weil er es selber auch nicht gemacht hat. Weil das muss man ja schon, die positive Entwicklung von ihm auch in dieser Saison muss man hervorheben. Und es ist, glaube ich, eines der wenigen guten Zeichen aus diesem Spiel, dass Emre Can auch ohne Nico Schlotterbeck gute Spiele machen kann.
Und du hast es gesagt, er wächst ja auch dann mehr in diese verantwortungsbewusste Rolle rein, in diese Kapitänsrolle, die man ihm ja doch, und da zähle ich mich auch dazu, zu Beginn der Saison und auch in der letzten Saison, doch eher abgesprochen hat.
Ja, das bleibt auch immer ein Thema. Und gerade jetzt, wenn es um den Umbruch dann im Sommer geht, wobei Lars Ricken in einem Interview mit der Funke Mediengruppe hat ja so ein bisschen in Zweifel gestellt, wie groß dieser Umbruch denn auf allen Ebenen überhaupt aussehen soll. Aber ich glaube, da kann sich jeder darauf einstellen, dass die Diskussion um das Kapitätsamt nochmal losgeht. Emre Can hat einen Vertrag bis 2026, was ihm vielleicht hilft, also in An- und Abführung, nicht falsch verstehen, dass Nico Schlotterbeck jetzt lange ausfällt, weil das wäre die logische Wahl gewesen. Aber du kannst ja jetzt im Sommer schlecht einen Spieler zum Kapitän machen, der wahrscheinlich bis Ende September oder so überhaupt nicht dabei ist.
Und damit sind wir nach der M-Frage und der von dir auch schon angesprochenen Q-Frage bei der F-Frage, also Führungsqualitäten bei Borussia Dortmund. Jetzt gibt's ja einige, die sagen, naja, da hat man dann auch nach dem Abgang von Reus und Hummels vielleicht nicht genug drauf geachtet bei der Zusammenstellung des Kaders, dass da eben solche Wortführer reinkommen. Gehst du da mit?
Teils, teils. Also ich muss... Bei Marco Reus weiß ich nicht, ob der so ein Wortführer groß war. Ich glaube, das war eher einer, der in der Kabine einfach mit seinem fußballerischen Standing gepunktet hat und der sich auch viel um junge Spieler und ausländische Spieler gekümmert hat. Also es war sehr auffällig, zum Beispiel als Jadon Sancho letztes Jahr zurückgekommen ist als Leihspieler, dass er sich so sehr auf Marco Reus konzentriert hat. Aber ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass Marco Reus das Abbild eines Führungsspielers ist. Und wenn wir ehrlich sind, das ist ja auch oft kritisiert worden. Ne? Also ist ja als Chefchen und so fast schon diffamiert worden. Bei Mats Hummels gibt es keine zwei Meinungen. Das war die absolute Führungsfigur beim BVB. Aber man muss dazu ja auch sagen, er hat sich ein Stück weit selbst diskreditiert am Ende. Also dieses Interview gegen Edin Terzic vor dem Champions-League-Finale, damit war seine Zukunft beim BVB besiegelt. Gerade jetzt, wo er seinen Rücktritt erklärt hat, haben viele BVB-Fans auch nochmal zurückgeschaut und gesagt, wäre doch schön gewesen, wenn er sein letztes Jahr beim BVB gespielt hätte. Aber das hat Mats Hummels selbst mehr oder weniger verhindert, in meinen Augen. Aber man kann dann schon sagen, oder die Frage aufwerfen, haben sie darauf richtig reagiert? Also, wenn du dir Julian Brandt anschaust, der zum Vizekapitän gemacht wurde, der das neue Gesicht dieser Mannschaft sein soll, hat die Rückennummer 10 bekommen. Also als Side-Note sozusagen finde ich es immer blöd, wenn Spieler nach mehreren Jahren eine neue Rückennummer bekommen, aber ist ein anderes Thema. Aber der geht ja in dieser Rolle alles andere als auf, sondern zerbricht regelrecht daran und ist aktuell so ein bisschen der Prügelknabe, der lange Emre Can war und auch mit einiger Berechtigung, weil einfach die Leistungen nicht stimmen. Sie haben dann versucht, mit den Neuzugängen das so ein bisschen aufzufangen, aber ob das Pascal Groß oder Guirassy oder Anton ist, die haben ein bisschen zu sehr mit den eigenen Leistungen zu kämpfen, außer Guirassy würde ich ein Stück weit rausnehmen. und können das noch nicht so auffangen. Ich finde das auch immer schwierig, wenn man von außen Führungsspieler dazu holen will. Ich glaube eher, das sollte sich von innen entwickeln. Und da muss man mal schauen, wie das jetzt mit Blick in die Zukunft sozusagen funktioniert. Also ich glaube, die Thematik, die wird den BVB so lange begleiten, bis sie sich von selbst beantwortet, weil sie doch mal wieder einen großen Titel gewonnen haben.
Guirassy natürlich, ob seiner Tore absolut nicht zu diskutieren, obwohl er gestern das gleiche Problem hatte wie Kane bei Bayern. Wenn er dieses eine Tor gemacht hätte, wenn er nicht in die Luft geschlagen hätte oder am Ball vorbeigeschlagen hätte, dann hätte dieses Spiel vielleicht auch in der Tendenz, ist natürlich jetzt alles Kaffeesatzleserei, aber vielleicht auch nicht so brutal ausfallen müssen.
Klar, also das Luftloch 36. Minute, glaube ich, das ist schon frappierend, weil er steht da komplett blank vor Szczęsny, den muss er machen. Das zweite Luftloch, ich glaube, da ist unter Umständen auch eine Abseitsposition im Spiel und dann trifft er noch ans Außennetz. Klar, wenn die Lebensversicherung sagt, Niko Kovac zu Guirassy immer, wenn die ausfällt sozusagen, dann hast du als BVB halt Probleme, weil so viel Torgefahr entwickelst du gegen Barca nicht, auch wenn die mit der hohen Linie natürlich ein gewisses Risiko gehen. In einem Champions-League-Viertelfinale musst du davon ausgehen, dass dein Topstürmer den macht, aber wenn du schon Harry Kane ansprichst, es gehört halt auch zum Fußball dazu, dass auch die besten Stürmer der Welt ab und zu mal solche Chancen auslassen und das kann halt eben den Unterschied machen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt den Braten für den BVB fett gemacht hätte, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Barca dann in der zweiten Halbzeit trotzdem drei Tore schießen, dann ist es nur Ergebniskosmetik, aber ich glaube, mit einem 1-4 wäre das erstens besser abgebildet gewesen, das Spiel, weil der BVB schon hier und da noch ganz ordentlich dagegen gehalten hat und sagen wir mal, die Mini-Hoffnung auf irgendwas im Rückspiel wäre mit Sicherheit nochmal eine andere gewesen als nach einem 0-4.
Das stimmt, die Tordifferenz, weil ein Dreierpack, das ist ja auch das, wovon Harry Kane dann gegen Mailand träumt, um ihn dann im Rückspiel nachzulegen. Das würde durch Guirassy natürlich dann auch sehr helfen. Man muss ihm aber zugutehalten, dass er gestern zumindest nicht versucht hat abzuheben. Also Fallsucht, was ihm ja leider auch sehr anhängt. Das finde ich, trübt immer seine Qualität, die er ohne Zweifel hat.
Ja, das habe ich auch oft schon thematisiert. Und das Blöde ist, die Schwalben werden immer schlechter. Also ja. In der Hinrunde oder ja doch in der Hinrunde, da gab es das hin und wieder mal, wo du diskutieren kannst, das ist und kann Elfmeter, aber die letzten Schwalben von ihm, das war Flugeinlage, peinlich, sollte er sich sparen.
Jetzt hast du gesagt, wir müssen mal sehen, wie groß dieser Umbruch dann ausfallen wird, ausfallen kann. Auf der Führungspositionsebene wird er offensichtlich nicht so groß ausfallen und auf der Trainerposition auch nicht. Das hat Lars Ricken ja vor dem Spiel noch bekräftigt, dass er mit Kehl und mit Kovac gerne weiter zusammenarbeiten will. Also das scheint relativ gesetzt zu sein.
Scheint so. Also ich würde da immer noch gewisse Fragezeichen setzen, weil wenn jetzt der BVB sagen wir mal, Achter bleibt oder so, also krachend mehr oder weniger am Europapokal scheitert. Ich weiß nicht, ob sich Dortmund dann leisten kann, zu sagen, wir machen einfach weiter so wie bisher in der kompletten Konstellation und wir wechseln nur wieder, weiß ich nicht, 5 Spieler oder so aus. Halte ich für relativ schwer vorstellbar. Ich kann mir durchaus hingegen vorstellen, dass der BVB gesehen hat, Trainermarkt ist schwierig für uns, vor allem, wenn wir nicht Champions League spielen, wen bekommst du dann? Also sagen wir mal, Roger Schmidt zum Beispiel, der ja auch bei Leipzig gar nicht mehr so heiß im Gespräch ist offenbar, hat der Lust, in der nächsten Saison beim BVB unter Umständen nur Bundesliga und DFB-Pokal zu coachen oder hat der andere Alternativen?
Conference League.
Da bin ich ja also aus ganz egoistischer Sicht ganz zufrieden, dass das durch das Pokalfinale unrealistischer geworden ist, weil diese Donnerstagabende gegen, mit Verlaub, Clubs aus Zypern oder Bialystok aus Polen oder so zu begleiten und dann, also das muss ich nicht zwingend haben. Also ich glaube, dem BVB wäre die Conference League auch ein sehr schwacher Trost gewesen. Aber klar, kann immer noch passieren. Also dafür ist auch der Rest der Bundesliga hinter den Top 2 einfach ein bisschen zu schlecht, als dass man den BVB jetzt abschreiben sollte.
Ja, es ist ja ein Schneckenrennen in Richtung Europa gerade und so groß ist der Rückstand vom BVB nicht mehr. Hängt natürlich dann auch viel jetzt vielleicht vom Ergebnis am Wochenende ab. Da gucken wir auch gleich noch drauf. Aber du sagst es, ohne Champions League schwer, auch einen anderen Trainer zu kriegen. Aber es ist auch schwierig, dann auf dem Spielermarkt mit Argumenten zu kommen, um vielleicht das ein oder andere doch besser talentierte Spielermaterial dann wirklich nach Dortmund zu locken, weil da fehlen dir auch die Argumente, wenn du dann eben nicht Champions League spielst.
Ich glaube, im ersten Jahr kann man es vielleicht noch verkaufen mit. Das war ein Ausrutscher und du kannst uns helfen, wieder dahin zu kommen, wo wir hingehören. Also ich glaube, da gibt es auch Persönlichkeiten, die sich von sowas locken lassen sozusagen. Aber ich glaube, das größere Problem für den BVB ist, dass dieses fast ja Alleinstellungsmerkmal, die Adresse für Top-Talente in ganz Europa gewesen zu sein, das ist verloren gegangen über die Jahre. Du musst nur in die Bundesliga schauen. Eintracht Frankfurt hat sich genauso etabliert und die locken höchstwahrscheinlich schon mit der Champions League in der nächsten Saison. Und auch die ganzen großen Vereine haben ja inzwischen damit angefangen, sich Talente anzuschaffen, teilweise gar nicht mehr zu verleihen. Also wer da gestern bei PSG auf dem Platz steht, teilweise diese Rasselbande, Chelsea kauft sowieso alles, was sich bewegen kann. Aber selbst Real Madrid, also früher hätte ein Endrick hätte 2 Jahre in Europa irgendwo gespielt und wäre dann zu Real Madrid gewechselt. Jetzt holen die den mit 18 oder haben ihn ja im Prinzip schon mit 16 unter Vertrag genommen. Ich glaube, der BVB, der hat sich da in diesem Marktumfeld, es ist deutlich schwieriger geworden für Dortmund, das ist keine Frage. Und die alternative Politik, die sie jetzt gefahren sind über mehrere Jahre mit Bundesliga erfahrenen Spielern und so weiter, die hat halt nicht so die Ergebnisse gebracht, die man sich gewünscht hat.
Kulturwandel soll spielerisch rauskommen. Leistungskultur, Intensität, Aggressivität, Tempo, Siegermentalität, das sind diese Stichworte, die Ricken jetzt auch nochmal wieder formuliert hat. Du guckst schon entsprechend genervt. Ja, das ist sehr viel Floskel. Ne?
Ja, also ich weiß auch nicht, was das genau bedeuten soll. Also ich glaube, das ist so typisches Management-Sprech. Also ich kann das auch nachvollziehen, dass er in dem Interview jetzt nicht konkret seine Pläne sozusagen vorstellt. Aber ich kann mit diesem Schlagwortsalat immer relativ wenig anfangen. Da sollen sie mir mal beweisen im Sommer, dass sie das tatsächlich auch umsetzen können. Also in dem gleichen Interview, wo er von Leistungskultur spricht, sagt er auch, dass Spieler wie Can, Brandt und Süle extrem geschätzt werden in Dortmund. Und also wenn es um Leistungskultur geht, dann dürfen die Namen Brandt und vor allem Süle eigentlich überhaupt nicht fallen.
Sind auch für dich Abgangskandidaten oder glaubst du, da gibt es gar keinen Markt für?
Also vom BVB-Sicht sind gerade Brandt und Süle mit Sicherheit Abgangskandidaten, aber also wenn wir uns, Niklas Süle soll beim BVB 14 Millionen Euro per annum verdienen, das zahlt ihm ja kein Mensch anderswo. Und da kann ich dann auch ein Stück weit nachvollziehen, dass ein Fußballprofi, der auch schon schwere Verletzungen in seiner Karriere hatte, sagt, ich spiele für, weiß ich nicht, 30% davon bei irgendeinem Mittelklasse-Club in England, sondern das sitze ich dann ab. Das ist ein gutes Recht. Verträge sind ja keine Einbahnstraße. Aber wenn sich der BVB es aussuchen könnte, würde er mit Sicherheit einige Spieler, die so hoch dotierte Verträge haben, mehr oder weniger abrasieren.
Und wer sollte oder was für ein Spielertyp sollte aus deiner Sicht jetzt unbedingt im Sommer verpflichtet werden? Was könnte helfen beim BVB?
Was könnte nicht helfen? Also das Einzige, was sie nicht brauchen aus meiner Sicht, ist ein linker Innenverteidiger, weil Nico Schlotter, wobei jetzt ist er so lange verletzt, da kannst du selbst da überlegen. Also ich glaube, es gibt keine Position, wo du sagst, nee, da sind wir so top besetzt, da brauchen wir uns nicht verbessern. Weil
höchstens Gerassi.
Ja gut, aber der ist auch ein bisschen anfällig für Muskelverletzungen, ist glaube ich jetzt 29 Jahre alt, kann das sein. Und als Nationalspieler von einem afrikanischen Team unter Umständen auch immer wieder mal Afrika Cup Anfang des Jahres unterwegs und so. Also selbst da brauchst du wahrscheinlich ein Backup, als den sie Maximilian Bayer ja scheinbar nicht vollwertig sehen als einzelne Spitze. Also im Prinzip kannst du auf jeder Position nachlegen. Ich würde zum Beispiel, wenn ich was zu sagen hätte, ich würde wahrscheinlich Gregor Kobel verkaufen, weil ein Torwart mit so hohem Marktwert, den brauche ich wahrscheinlich nicht. Da kann ich eine günstige Lösung ins Tor stellen, vor allem, weil er ja spielerisch auch seine Probleme hat. Also einen reinen Shotstopper, wie man auf Englisch sagt, den kriegst du wahrscheinlich auch irgendwie günstiger und kannst das Geld dann zum Beispiel für eine andere Position verwenden. Also du kannst fast überall gucken, aber du hast ja konkret nach einem Spielertypen gefragt. Ich glaube, wenn die im Winter Rayan Cherki von Lyon bekommen hätten, das hätte noch einen Unterschied machen können. Das wäre vor allem auch für die Fans einer, an dem du dich so ein bisschen aufrichten kannst, weil das einfach ein geiler Zocker ist, der macht was Unvorhergesehenes auf dem Platz. So ein bisschen das, was jetzt Chukwueze Mecca ein bisschen eingebracht hat, aber nochmal auf einem höheren technischen Niveau mit mehr Konstanz, weil er nicht so oft verletzt ist. Ich glaube, das hätte denen gut getan. Ob du den jetzt im Sommer bekommen kannst, bei deinen finanziellen Problemen, wenn du die Champions League verpasst und ob du dann überhaupt die Adresse bist, wo der hin will, da würde ich dann auch Fragezeichen setzen.
Was sagst du zu Chukwueze Mecca? Soll der bleiben? Wäre das was, wo du sagst, oh, gerne längerfristig? Ist das leistbar?
Das Problem ist, glaube ich, aus BVB-Sicht, dass du ja für Jan Couto schon 25 Millionen Euro Ablöse verbuchen musst. Also du fängst an, quasi mit einem Minus an im Sommer. Choko Emeka für 30, 35 Millionen. Also bisher hat er so um die 200 Minuten beim BVB gespielt. Das ist für mich ein bisschen zu wenig, um da das so abschließend zu beurteilen. Vom Potenzial, da brauchen wir nicht drüber reden, dass das ein super Spieler ist. Sonst hätte er auch, gut, Chelsea, habe ich gerade eben gesagt, die kaufen alles, aber in dem Fall haben sie einen guten gekauft von Aston Villa. Also ja. Ich habe mit einem England-Experten vor ein paar Wochen gesprochen, als der zum BVB gewechselt ist. Der sagte auch, das war Paul Pogba 2.0, was er alles am Ball kann, die Dynamik, Athletik und so. Das ist schon gehobenes Bundesliga-Niveau, trotz mangelnder Erfahrung. Aber ich kann mir als BVB aktuell schwer vorstellen, wie man rechtfertigen kann, für so einen Spieler dann jetzt schon mal 30, 35 Millionen Euro zu veranschlagen. Deswegen, ja. Wenn es nach mir geht, fragt bei Chelsea nach, können wir den nochmal ein Jahr haben? Vielleicht machen wir dann eine verpflichtende Kaufoption oder so, wenn der X-Anzahl von Spielen macht. Ich glaube, das könnte eine Lösung sein, aber aktuell habe ich so ein bisschen Befürchtung, nach der Club-WM verabschiedet er sich aus Dortmund.
Ja, Club-WM natürlich auch noch so ein Thema, was ja auch die ganze Planung für die neue Saison dann auch nochmal ziemlich erschwert.
Ja, also ich habe mir das mal zu Gemüte geführt. Ich sag mal, bei der Gruppenphase sollte Dortmund schon die K.O.-Phase erreichen. Also sie spielen gegen Teams aus Südafrika, Brasilien und Südkorea, mit Verlaub. Mhm. Also ich bin jetzt kein Experte, was die Mamelodi Sundowns aus Südafrika anbelangt, aber ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass der BVB der Favorit ist, zumindest Platz 2 in der Gruppe zu erreichen. Das heißt, du bist wahrscheinlich im Juli noch aktiv in den USA. Und ich meine, am 15. August geht geht der DFB-Pokal los. Also viel Urlaub werden die alle nicht haben. Die haben so viele Nationalspieler, die jetzt EM gespielt haben oder teilweise auch andere Wettbewerbe letzten Sommer. Nächsten Sommer ist WM 2026 in Nordamerika. Also da sind mehrere Spieler, die im Prinzip 3 Jahre quasi durchspielen. Vielleicht 2, 3 Wochen Urlaub jetzt im Sommer bekommen. Der BVB kann zum Beispiel dann nur ein Mini-Trainingslager machen. 4, 5 Tage mehr wird da gar nicht drin sein. Mhm. Ist wahrscheinlich auch ein Punkt, warum sie sagen, Niko Kovac, mach nochmal die Saison. Weil wenn du da einen neuen Trainer noch einbauen willst, der sich mit der Mannschaft noch akklimatisieren will und so, wann will man das alles machen? Also das ist, glaube ich, schon auch ein Faktor.
Erhöhte Schwierigkeit auf jeden Fall. Aber das ist die Zukunft. Die Gegenwart sieht dann erstmal noch den FC Bayern am Wochenende vor. Was nimmst du als Lehren aus dem Barcelona-Spiel mit? Was sollte Kovac als Lehren aus dem Barcelona-Spiel mitnehmen, um den BVB auf das Spiel gegen die Bayern vorbereiten zu können, für ein Spiel, was ja für beide unheimlich wichtig ist? Verlieren darf ja keiner.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es so viele Lehren gibt. Also die Lehre muss wahrscheinlich sein, nochmal die Sinne ein bisschen mehr zu schärfen, weil, wie wir gerade eben schon darüber gesprochen haben, dass du nach einem Champions-League-Viertelfinale die Mentalität und Einstellung hinterfragen kannst. Das sollte dir eigentlich nicht passieren. Das darf dir auch in München nicht passieren, weil dann gibt es die fast alljährliche Klatsche. Letztes Jahr haben sie ja ausnahmsweise mal in München gewonnen, in dieser Chaos-Saison von unter Tuchel. Ich weiß nicht, ob es die großen Lehren gibt. Ich glaube, man muss als BVB nach München fahren, irgendwie versuchen, das Ergebnis erträglich zu halten, und wenn du Glück hast, kommst du mit einem Punkt nach Hause. Aber für gewöhnlich sind die Vorzeichen da so eindeutig, dass ich da ohne großen Optimismus hinfahren würde.
Trotz der verletzten Misere bei Bayern, trotzdem, dass sie ja doch zuletzt in der Bundesliga sich nicht so sattelfest gezeigt haben, auch wenn sie am Ende dann ja noch halbwegs das Ding über die Ziellinie geschaukelt hatten. Aber jetzt ist Augsburg, auch wenn die gut waren in dieser Saison und stark waren, vor allen Dingen defensiv, vielleicht auch nicht der Marsch, obwohl es ist nur der BVB in der aktuellen Version. Ja, du hast recht.
Also gefühlt hatte das in den letzten Jahren für den FC Bayern gegen Dortmund irgendwie alles keinen Unterschied gemacht. Egal, wen du da aufgestellt hast und so. Also aus meiner Sicht waren das über viele Jahre die einzigen Bundesligaspiele, wo ich von Bayern wirklich 100% gesehen habe, weil viele konnten sie mit 95, 92, 90% abspulen. Mhm. Aber gegen den BVB, gerade die Heimspiele, die fand ich von Bayern oftmals schon noch mal beeindruckend stärker als so die übliche Bundesliga-Leistung. Und ich meine, jetzt sagen wir mal zum Beispiel, Thomas Müller steht in der Startformation. Da kann ich aus BVB-Sicht schon dran fühlen, dass er wahrscheinlich irgendwie einen Doppelpack erzielt oder so.
Machen sich die Dortmunder da jetzt schon, ich will jetzt nicht sagen in die Hose, das ist fies, aber du weißt, in welche Richtung es gehen soll.
Also ich glaube, dass zumindest unter den Fans macht sich relativ eine relativ kleine Gruppe große Hoffnung, dass da in München irgendwas anderes passiert als das, was, wie gesagt, fast immer in den letzten Jahren passiert ist. Mhm.
Wäre ja sehr, sehr wichtig, um eben in diesem Schneckenrennen um Europa dann noch zu punkten und dann eben noch dabei zu sein. 3 Punkte auf Platz 6, 4 Punkte auf Platz 5, 6 Punkte auf Platz 4, weil eben die Konkurrenz sich auch jetzt gerade nicht mit Ruhm bekleckert. Also es ist theoretisch noch was drin, aber der BVB dürfte auf jeden Fall nicht gegen Bayern und gegen Bayer, gegen die man ja beide jetzt noch spielt in der Liga, wahrscheinlich Punkte lassen.
Kann schon sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es für Leverkusen am 33. Spieltag noch um was geht. Also nach der aktuellen Rechnung ist ja theoretisch dann noch was drin. Aber ich glaube, als BVB sollte man gar nicht so weit in die Zukunft gucken. Mhm. Das Restprogramm, ich habe das, glaube ich, vor 2 Wochen als mörderisch bezeichnet. Dann haben sie aber die beiden Spiele gegen Mainz und Freiburg gut bestritten. Jetzt diese englische Woche aus der Hölle mit den 3 Auswärtsspielen. Wenn du die beendest mit einer 2. Klatsche, dann ist das, glaube ich, auch mental ein richtiger Knacks. Also wie gesagt, dieses eine Spiel gegen Barca, das ist ja auch schon besseren Mannschaften passiert. Ich würde das, wie gesagt, gar nicht so zu hoch bewerten. Aber wenn du jetzt auch noch in München deutlich unter die Räder kommst, dann ist das schon ein harter Schlag für die restliche Saison. Keine Frage.
Dann schauen wir mal, was am Wochenende passiert. Du wirst es auf jeden Fall für Absolut Fußball dann im Blick haben und uns ja sicherlich auch wieder mit Einzelkritiken dann erfreuen. Und ich hoffe dann vielleicht, naja, aus deiner Sicht, dass du dann ja etwas gnädiger sein kannst. Obwohl, nee, ich bin ja Bayern-Fan, das darf eigentlich jetzt nichts passieren. Ich bin da neutral, sagen wir es mal so.
Und dürfen wir ein gutes Spiel machen, wenn sie verlieren. Ist ja auch in Ordnung, aus deiner
oder
Sicht.
Oder so. Oder so. Auf jeden Fall sollte nicht zu viel Spannung noch in die Meisterschaft mehr reinkommen. Das würde ich, glaube ich, im Endspurt nicht ertragen, obwohl es für einen Podcast ganz gut wäre. Na, ich muss noch mal überlegen, welche Richtung ich da einschlage. Ich danke dir, Lars, auf jeden Fall sehr für deinen Besuch heute.
Danke für die Einladung.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.